habe ich vergessen einzuschalten, das ist wichtig. Ja, er, aber ich mein's nicht. Ich rief aus meiner Bedrängnis zum Herrn und er antwortete mir aus dem Schoß des Sheol. Sheol ist der hebräische Begriff für Totenreich. Schrie ich um Hilfe, du hörtest meine Stimme. Und du hast mich in die Tiefe geworfen, in das Herz der Meere. Und Strömung umgab mich. Alle deine Wogen und deine Wellen gingen über mich dahin. Da sprach ich, verstoßen bin ich von deinen Augen weg. Hinweg, das ist natürlich für einen Propheten sehr, sehr schwer. Allerdings hat er das auch gewollt, weg vom Angesicht. Dennoch werde ich wieder hinblicken zu deinem heiligen Tempel. Ich will es trotzdem tun, obwohl ich verstoßen bin. Da sprach ich, verstoßen bin ich, das habe ich gelesen, Wasser umfingen mich bis an die Seele, die Tiefe umschloss mich, Seetang schlang sich um mein Haupt. Man muss sich nur mal vorstellen, wie es gestunken hat im Bauch des Fisches. Zu den Gründen der Berge sank ich hinab. Der Erde, Riegel waren hinter mir auf ewig geschlossen. Hier steht das hebräische Wort Olam, das gleiche wie das griechische Wort Eon. Da führtest du mich aus der Grube herauf. Grube ist auch ein Bild auf das Totenreich. Herr, mein Gott, als meine Seele in mir verschmachtete, dachte ich an den Herrn. Und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Obwohl er da unten in diesem Totenreichbereich ist, kam das Gebet da hinauf. Die, die nichtige Götzen verehren, verlassen ihre Gnade. Ich aber will dir Opfer bringen und mit der Stimme des Lobes, was ich gelobt habe, werde ich erfüllen. Bei dem Herrn ist Rettung. Und der Herr befahl dem Fisch und er spie Jona auf das trockene Land aus. Und dann darf ich noch eine neutestamentliche Stelle lesen, und zwar von unserem Herrn Jesus. Er macht einen direkten Bezug zu dieser Geschichte. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des großen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen, damit meint er sich selber, 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Ja, Herr, wir wolltest du noch den nächsten Text? Den nächsten Text, ist das gut. Dann, Entschuldigung, Matthäus 12, Vers 40, genau. Ja, Herr, ich möchte dich jetzt herzlich bitten, dass du dem Holger einfach Gnade gibst, auch in der Verkündigung des Wortes schenk du uns offene Herzen und Ohren, dass wir es aufnehmen können und dass wir erkennen können, was du uns zu sagen hast. Amen.
Amen.
Ja, man merkt, dass dein Herz für diesen Text schlägt. Also ich hätte gedacht, lass ihn gerade weiter predigen. Ja. Aber das ist schön. Das ist einfach toll, wenn uns das Wort Gottes so lebendig ist. Wohl kaum eine andere Geschichte der Bibel, mit Ausnahme vielleicht der Jungfrauengeburt, ist so vom Unglauben angezweifelt worden wie diese. Der menschliche Verstand kann sich diese Sache mit dem Fisch und dem Jona nicht erklären. Und unsere Erfahrung spricht dagegen. Aber was sind unser menschlicher Verstand? Und was ist unsere Erfahrung gegen die Größe Gottes? Was wäre denn das für ein kleiner Gott, der in unseren Verstand, in unser Denken, in unsere Erfahrung hineinpasst? Das müssen wir uns klar machen. Wenn wir Gott immer verstehen und uns das alles so klar ist und eingängig ist und wenn es alles hier so reingeht, was Gott tut und wie Gott ist, dann würde das bedeuten, wir sind größer als Gott. Denn was in mich reinpasst, ist kleiner als ich. Wenn aber etwas größer ist als ich, dann passt es in mich eben nicht hinein, in mein Denken, in mein Verstehen. Und darum ist es ganz natürlich, dass wir immer wieder bei Gott an die Grenzen dessen stoßen, wo wir mitkommen, was wir verstehen. Denn Gott ist viel, viel größer als wir, als unser Denken, als unsere Erfahrung. Und wir lesen in Jesaja 55, da sagt der Herr einmal, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch, so höher sind meine Gedanken als eure Gedanken und meine Wege als eure Wege. Also, wir sollten uns nicht so sehr daran stoßen, dass wir Gott in vielem nicht verstehen, dass wir viele Dinge in seinem Wort nicht verstehen. Luther hat mal gesagt, dass er es beim Bibellesen so hält, wie mit seinem Apfelbaum in seinem Garten. Er schüttelt am Apfelbaum und die Früchte, die reif sind, die fallen runter und die isst er. Und die Früchte, die noch nicht reif sind, die bleiben am Baum, die lässt er hängen. Und für die kommt auch der Tag. Und so dürfen auch wir beim Bibellesen einfach an bestimmten Stellen einfach sagen, wir lesen die Bibel, wir schütteln an diesem Apfelbaum Gottes. Und das, was für uns dran ist, was reif ist, das fällt herunter. Das dürfen wir aufnehmen, genießen, verstehen. Das wird uns wichtig. Und die anderen Dinge, die für uns noch nicht dran sind, die bleiben einfach nur an diesem Apfelbaum hängen. Also wir müssen nicht deprimiert sein, wenn vieles im Wort Gottes für uns noch zu groß ist, wir es noch nicht verstehen. Und wir müssen nicht deprimiert sein, wenn wir in unser Leben hineinschauen und bestimmte Wegführungen Gottes nicht verstehen. Und wir müssen nicht deprimiert sein, wenn Gott andere Menschen und diese Welt oft anders führt, als wir es nachvollziehen können. Immer wieder gilt es hier, uns klarzumachen, Gott ist größer als wir. Größer als unser Verstand und größer als unser Denken und unsere Erfahrung. Und was hier berichtet wird, in diesem zweiten Kapitel des Jona-Buches, das ist ja keine normale Begebenheit, die wir täglich beobachten könnten, vielleicht wenn wir jetzt zum Strand gehen. Das ist etwas, was völlig herausfällt aus dem normalen Erleben. Es ist ein Wunder, das auf das unmittelbare Eingreifen Gottes zurückgeht. Und Wunder definieren sich ja per se, das sind Dinge, die so normalerweise eigentlich im Regelfall nicht passieren. Das ist ein Wunder. Und wenn Gott das ganze Universum aus dem Nichts geschaffen hat, durch sein Wort, sollte ihm irgendetwas unmöglich sein? So sagt Jesus, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und es ist nicht eine Frage des Denkens, sondern es ist eine Frage des Glaubens, des Vertrauens, wie wir mit diesen Dingen umgehen. Ob wir es Gott abnehmen, ob wir Gott vertrauen, dass bei ihm kein Ding unmöglich ist. Wenn Gott Gott ist, dann ist ihm kein Ding unmöglich. Dann ist kein Wunder für ihn zu groß oder zu schwer. Und das allein, dieser Ansatz von der Größe Gottes und dieser Ansatz von bei Gott ist kein Ding unmöglich, das allein könnte für mich befriedigend dem denkenden Glauben und dem glaubenden Denken eigentlich schon ausreichen. An der Stelle könnten wir eigentlich Schluss machen. Das reicht. Es gibt aber auch sonst, und wir haben es ja schon vorhin bei Dani gemerkt, da hätte er am liebsten gleich noch eine Menge zu erzählen. Es gibt aber auch sonst keinen Grund, diesen Bericht von Jona und dem Fisch anzuzweifeln. Das Wort, das hier für großer Fisch gebraucht wird, bedeutet eigentlich wörtlich übersetzt Meerungeheuer. Das ist der Begriff, der hier steht. Und die Bibel sagt nicht, was für ein Tier genau das damals war. Ich habe ja gesagt, das Jona-Buch datiert aus dem 8., also die 8. Jahrhundert vor Christus. Also es gab 2800 Jahre vor unserer Zeit heute, gab es so ein Meerungeheuer, das den Jona so verschlungen hat. Aber selbst heute gibt es Tierarten, bei denen das im Grundsatz denkbar wäre. Der Orca zum Beispiel kann 8 bis 10 Meter lang und 9 Tonnen schwer werden. Und er ernährt sich von Robben, Walrossen, Seebären und von anderen Walen. Auch ein Pottwal käme sogar heute noch theoretisch in Frage. Einige Exemplare der Pottwale können 20 bis 30 Meter lang und über 100 Tonnen schwer werden. Und wie Pottwale ihre Beute genau fangen, ist nach wie vor nicht genau geklärt. Wir wissen nur, dass ihre Zähne und ihr Kiefer bei der Jagd offenbar keine Rolle zu spielen scheinen. Im Magen eines Pottwals fand man 3 unzerteilt verschluckte Haie. Und der längste dieser 3 Haie war 3,10 Meter. Und im Magen eines anderen Pottwals fand man einmal einen mehr als 10 Meter langen Tintenfisch, der 186 Kilogramm schwer und noch vollkommen erhalten war. Und der Pottwal, der diesen Tintenfisch im Bauch hatte, der war selbst nur 14,4 Meter lang. Also größere Exemplare könnten auch noch eine größere Beute bewältigen. Auch der Weißhai oder der Blauhai kämen in Frage. Es liegen mehrere bestätigte, gut bezeugte Berichte von Menschen vor, die lebend aus dem Bauch eines Hais gerettet wurden. Also, auch naturwissenschaftlich wäre der Bericht von Jona und dem Meerungeheuer unter sehr günstigen Bedingungen denkbar. Aber, und da schlägt mein Herz, der Glaube ist auf solche Beweisführung nicht angewiesen. Denn Gott kann im Einzelfall immer ein Geschehen wirken, das sich so in der Geschichte nie mehr wiederholt. Und das deshalb auch nicht beweisbar ist. Denn alles, was wir in Naturgesetze und in Erfahrungsschätzen für uns persönlich gewinnen, das sind immer Dinge, die immer und immer wieder geschehen. Und weil sie immer und immer wieder so geschehen, leiten wir daraus zum Beispiel Naturgesetze oder bestimmte Erfahrungssätze ab. Wenn Gott aber ein Geschehen in einem Einzelfall wirkt, haben wir als Menschen nie die Möglichkeit, daraus gerade ein Naturgesetz oder einen Erfahrungsschatz abzuleiten. Also, mir wichtig, in diesem Fall ist es sogar naturwissenschaftlich denkbar, dass so etwas geschieht. Aber der Glaube ist nie auf naturwissenschaftliche Beweisführungen angewiesen, sondern immer nur auf Gottes Wort. Und deshalb wünschen wir bestimmte Dinge in der Bibel als Wunder einfach auch nur stehen lassen. Es gibt Bücher, die sich sehr intensiv damit beschäftigen, alle unerklärlichen Dinge in der Bibel, alle Wunder natürlich, naturwissenschaftlich zu erklären. Ich achte dieses Bemühen, weil es versucht, dem Menschen sozusagen die Einstiegsschwelle abzusenken und ihm klarzumachen, hallo, das ist durchaus auch nachvollziehbar. Aber manchmal bekommt das dann absurde Züge, wenn man unbedingt versucht, also die Wunder Gottes naturwissenschaftlich zu erklären. Einfach mal stehen lassen und sagen, Gott ist größer als wir und Wunder fallen eben heraus aus unseren naturwissenschaftlichen Gesetzen und Erfahrungen. Der Glaube beruht nicht auf naturwissenschaftlichen Beweisen, sondern auf Gottes Wort. Und so bezeugt Paulus auch ganz fröhlich vor dem römischen Landpfleger, einer hochgestellten Persönlichkeit, in Apostelgeschichte 24, Vers 14, ich glaube allem, was in dem Gesetz und den Propheten geschrieben steht. Ich glaube allem, was in dem Gesetz und in den Propheten geschrieben steht. So bekennt es Paulus vor dem römischen Landpfleger Und ich muss sagen, dieses Bekenntnis des Apostels Paulus, der ein hochgebildeter Mann seiner Zeit war, dieses Bekenntnis möchte ich gerne auch zu meinem Lebensbekenntnis machen. Ganz schlicht. Und an diesem Bekenntnis scheitern heute viele Theologen. Und darum gibt es in diesem Bereich so viel Irrtum, Verführung, ja, geradezu Lehren, die vom Glauben weg als zum Glauben hinführen. Weil dieser Grundsatz heute nicht mehr klar ist. Ich glaube allem, was im Wort Gottes geschrieben steht. Das war im Übrigen auch die Haltung unseres Herrn. Denn in dem Abschnitt Matthäus 12, 38 bis 41, aus dem wir gerade den 40. Vers gehört haben, da hat Jesus diesen ganzen Bericht von dem Propheten Jona und der Geschichte da im Bauch des Fisches als geschichtliche Tatsache genommen. Sowohl die 3 Tage des Jona im Bauch des Fisches, als auch die Bekehrung der Niniviten, die übrigens nach diesem Text, wenn ihr ihn weiterlest, im Endgericht einmal als Zeugen der Anklage gegen Israel auftreten werden. In dem Gericht über Israel werden diese Niniviten als Zeugen der Anklage in den Zeugenstand gerufen. Und dann sagen sie, wir haben geglaubt aufgrund der miesen Predigt von dem kleinen Jona. Und ihr habt den Sohn Gottes gehabt in seinem Vollmächtigen Wort und ihm habt ihr nicht geglaubt. Und das wird eine ganz starke Beweisführung der Anklage zur Überführung des Unglaubens des Volkes Gottes einmal sein. Also Jesus, das will ich eigentlich in diesem Zusammenhang nur sagen, Jesus geht von der Geschichtlichkeit dieses gesamten Geschehens aus. Und wenn unser Herr das so gemacht hat, denke ich, sind wir in guter Gesellschaft, wenn wir es auch so tun. Wir beginnen mit dem ersten Vers und Jahwe bestellte einen großen Fisch. Wir bestellen öfter auch mal Fisch im Restaurant oder ähnliches, aber hier merken wir diese Souveränität Gottes als der Schöpfer. Ja, er bestellt einen Sturm und wirft ihn aufs Meer, er bestellt einen Fisch. Gott ist unglaublich souverän, unglaublich herrlich. Gott bestellt Dinge in unserem Leben. Gott bestellt Dinge im Lauf der Geschichte. Gott ist der Herr, der zu einem Fisch spricht und der Fisch spuckt aus. Gott ist der Herr. Ich finde es so großartig, dass wir auch unser Leben in all seinen Bezügen immer wieder vor diesen großen Gott bringen, der alles in der Hand hat, dem nichts unmöglich ist und der einen Fisch bestellt, der einen Sturm bestellt, ganz wie er das möchte. Gott lässt Jona, das haben wir ja im ersten Kapitel gesehen, eine ganze Zeit seinen selbstgewählten Weg laufen. Das war ja das Paradoxe und Jona findet ein Schiff in Joppe, was nach Tarsis abgeht. Er kommt in den Hafen, er findet ein Schiff, die Türen sind offen, er kann seinen Weg hinweg vom Angesicht des Herrn mit großer Euphorie und echtem Tempo angehen. Die Türen weg von Gott öffnen sich für ihn. Gott lässt ihn eine ganze Zeit seinen selbstgewählten eigenen Weg gehen. Aber irgendwann, und das ist für mich eben Evangelium. Irgendwann greift Gott ein. In deinem Leben, in meinem Leben, im Leben derer, die wir lieben und mit denen wir mitleiden, mit ihren falschen Wegen, im Leben unserer Kinder oder im Leben dieser Welt, von der auch die Bibel sagt, Römer 1, Gott hat sie dahingegeben. In ihren eigenen Lüsten zu tun, was Gott nicht gefällt. Gott hat sie dahin gegeben. Gott lässt diese Menschheit laufen. Aber er lässt sie eben nicht endlos laufen. Und er lässt unsere Kinder eben nicht endlos ihren eigenen Weg gehen. Irgendwann, und diesen Zeitpunkt kennt nur Gott, er ist Gott. Irgendwann greift Gott ein. Und das tut er auch hier bei Jona. Und das lernen wir aus dieser Jona-Geschichte. Er lässt den Irrweg zu eine ganze Zeit, aber irgendwann greift er ein. Und dafür können wir beten, auch im Leben derer, die uns so wert sind oder dieser Welt. Herr, mach's gnädig, greif doch möglichst schnell ein. Darum dürfen wir ihn bitten. Irgendwann greift Gott ein. Er sendet den Sturm und er bestellt den Fisch. Jonas Flucht vor Gott endet im Bauch des Fisches. Vor Gott kann man nicht fliehen. Das mag euch eine sehr schlichte Wahrheit sein, aber ich sage euch, aus dieser Wahrheit leiten sich die herrlichsten Dinge ab. Vor Gott kann man nicht fliehen. Ein Bruder sagte mal nach einer, als ich diese Predigt gehalten hatte, über das Jona-Buch, da kam ein Bruder zu mir und sagte, also Holger, das hätte doch Jona als Prophet eigentlich wissen müssen, dass man vor Gott nicht fliehen kann. Warum macht er das trotzdem? Und als ich meinem damals 5-jährigen Sohn Mattis, der ist ja jetzt mit bei, allerdings ein bisschen älter, als ich die Mattis, als er 5 Jahre alt war, hier diese Jona-Geschichte als Gute-Nacht-Geschichte erzählt habe, da reagierte dieser Mattis ganz spontan und empört und hat wörtlich gesagt, ich habe mir das aufgeschrieben, Gott kommt doch überall hin, das bringt also gar nichts. Fand ich klasse. Ich erzähle ihm von dieser Flucht des Jona und dieser 5-Jährige sagt, Gott kommt doch überall hin, das bringt also gar nichts. Wenn das schon ein 5-Jähriger weiß, wieso macht Jona, der Prophet, das dann? Wieso flieht Jona vor Gott, obwohl er als Prophet doch wissen muss, dass man vor Gott nicht fliehen kann? Eine Gegenfrage. Warum fliehen wir denn immer wieder vor Gott? In die Arbeit, in das Vergnügen, in die Ablenkungen, in unsere eigenen selbstgewählten Wege. Kennen wir das nicht? Fliehen wir nicht auch immer wieder vor diesem Gott? Warum tun wir das, obwohl wir das doch auch wissen? Weil die Flucht vor Gott eben keine Frage des Verstandes ist. Keine Frage des Wissens. Warum rauchen Ärzte? Für mich immer wieder eines der paradoxen Dinge. Wenn ich Ärzte sehe, die rauchen, dann ist das für mich der Gegensatz schlechthin von Wissen und Tun. Warum nehmen Menschen Drogen? Weil der Mensch eben nicht immer das tut, was er von seinem Wissen her eigentlich tun müsste. Wir sind viel weniger von unserer Ratio bestimmt, als wir mal denken. Wir tun so, als wenn unser Gesellschaft der Mensch alles von seiner Ratio her, was Vernünftiges tut. Ich sage euch, ein minimaler Prozentsatz dessen, was wir tun, ist von unserem Ratio bestimmt. Das meiste kommt aus unserem Bauch, von unseren Trieben, von dem, was wir eigentlich wollen. Da sitzt unsere Zentrale. Nicht hier. Das ist Feigenblatt, was wir vorschieben für die Dinge, die wir tun wollen. Und die wir dann versuchen, argumentativ irgendwie zu belegen und zu begründen. Die Flucht vor Gott hat es also in erster Linie mit unserem Willen und nicht mit unserem Wissen zu tun. Und weil das so ist, deshalb geschieht es in unserem Leben immer wieder. Und weil das so ist, deshalb macht es auch Jona. Weil es etwas mit dem Willen und nicht mit dem Wissen des Menschen zu tun hat. Jona will nicht, wie Gott will. Das ist ein Grundproblem. Deshalb flieht er vor Gott. Getrieben von dieser diffusen, unbestimmten Hoffnung, Gott ebenso lange wie möglich entgehen zu können. Vielleicht überlegt es Gott sich ja doch noch anders. Also ihr glaubt nicht, wie oft ich genau das schon in verdeckten Worten gehört habe. Wir gehen unseren eigenen Weg, wir wissen, der ist nicht in Ordnung, aber wir ziehen das durch und haben so die Hoffnung, Gott überlegt sich vielleicht ja doch noch anders und zieht dann irgendwie doch noch mit. Vielleicht lässt Gott mich ja laufen. Vielleicht gibt es doch irgendeine Möglichkeit, dass ich meinen Willen bekomme, wenigstens eine Zeit lang. Es gibt aber auch ganz andere Konstellationen der Flucht vor Gott. Manchmal fliehen Menschen vor Gott auch aus Verzweiflung. Auch das gibt es. Weil sie einfach nicht glauben können, dass Gott sie liebt und dass Gott es gut mit ihnen meint. Das können sie nicht annehmen. Sie können sich selbst nicht lieben, sie können sich selbst nicht annehmen und sie denken deshalb, auch Gott könnte sie nicht lieben, auch Gott könnte sie nicht annehmen. Und so fliehen sie vor Gott aus Verzweiflung. Weil sie die Gnade Gottes, die Liebe Gottes nicht fassen können und einfach keine Hoffnung für sich sehen. Immer sieht man, wie man sich selber sieht und denkt, so müsste mich doch dann auch Gott sehen. Wenn ich mich nicht lieben kann, wie soll ich glauben können, dass Gott mich liebt? Und das ist der Hintergrund, weshalb Jona, nachdem dieser große Sturm jetzt kommt, auch nicht ins Gebet geht, sondern ins Meer, ins Wasser. Jona hätte doch die Chance gehabt, bei diesem großen Sturm jetzt zu Gott zu rufen, ihn um Gnade, um Hilfe, um Vergebung anzuflehen. Aber das tut Jona nicht. Jona geht lieber ins Wasser als ins Gebet. Werft mich ins Meer. So sagt Jona zu den Seeleuten. Jona glaubt nicht mehr an die Gnade Gottes für sich selbst, sondern Jona vollzieht in diesem sich anbieten für den Tod, vollzieht Jona an sich selbst das Urteil, das er von Gott erwartet. Das ist doch richtig. Ich habe für das, was ich hier gerade tue, den Tod verdient. Das ist gerecht. Das ist richtig. Ich beuge mich dem, Gnade, Hoffnung gibt es für mich nicht. Also ich muss sterben. Das ist gerecht. Jona möchte an sich das Urteil vollziehen, was er von Gott erwartet. Aus einer Mischung von Stolz und Verzweiflung. Das ist bei uns in unserem Leben sowieso immer eine ganz komische Mischung. Der Prophet sagt einmal, das Herz des Menschen ist ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Trotz, das hat was mit unserem Stolz zu tun. Verzagt, das hat was mit unserer ganzen Schwäche und Verzweiflung zu tun. Und es ist komisch, dass das so nah beieinander liegt. Auf der einen Seite unser Stolz, unser Eigenwille und auf der anderen Seite unsere Verzweiflung. Das Herz ist ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Und auch bei Jona liegt in diesem Werft mich ins Meer beides drin. Es ist der Stolz, nicht um die Gnade Gottes zu flehen, sondern dann lieber die Strafe zu tragen. Es ist aber auch die Verzweiflung, die einfach nicht glauben kann, dass Gott für mich in dieser Situation noch Gnade hat, mich trotzdem noch annimmt, trotzdem noch mit mir weitermachen möchte. Auch David hat sich mit dem Gedanken der Flucht vor Gott getragen. David schreibt im Psalm 139, den Versen 7 bis 12 folgendes. Und das schreibt er, weil er diese Gedanken kennt und nicht, weil er das irgendwo gelesen hat. Und David hat ja viele Situationen in seinem Leben, wo man nachvollziehen kann, wie auch er auf der Flucht vor seinem Gott war. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich zum Himmel hinauf, so bist du da. Das ist noch nicht wirklich überraschend. Aber der zweite Satz, der jetzt kommt, der ist dann doch schon bemerkenswert. Bettete ich mich im Scheol, im Totenreich, siehe, du bist da. Was meint denn diese poetisch ausgedrückte Aussage? Bettete ich mich im Scheol. Das heißt, und wenn ich mich selbst umbringen würde, wenn ich in den Tod fliehen würde, wenn ich Suizid begehen würde, das heißt dieser wundervoll poetisch ausgedrückte Satz. Bettete ich mich im Scheol. Und wenn ich mich umbrächte, um dir zu entfliehen, wenn ich ins Totenreich fliehen würde, siehe, du bist da. da legt ein Mensch Hand an sich, um Gott zu entfliehen. Und wenn er die Augen aufmacht im Totenreich, dann stellt er fest, siehe, du bist da. Auch Finsternis würde vor dir nicht verfinstern. Die Nacht würde leuchten wie der Tag. Die Finsternis wäre wie das Licht. So ist das bei Gott. Die Finsternis wie das Licht. Wohin wir auch fliehen, Gott ist da. Am Ende aller Wege steht Gott. Am Ende aller Wege steht Gott. Und das gilt auch für die letzte große Flucht des Menschen in den Tod. Und Jona macht genau diese Erfahrung. Bettete ich mich in dem Scheol, siehe, du bist da. Dieses Geschehen im Bauch des Fisches hat die prophetisch-symbolische Aussage hin auf das Totenreich. Dass das stimmt, dass dieser Fisch prophetisch-symbolisch für das Totenreich steht, das sehen wir daran, dass unser Herr selbst in Matthäus 12, Vers 40 dieses Geschehen prophetisch, symbolisch auf seinen Tod deutet. Er sagt, denn gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des großen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde, im Totenreich sein. Also Jesus vollzieht hier eine prophetische Gleichung. Er sagt, der Bauch des Fisches ist ein Bild für das Totenreich. Jesus sieht in dem Geschehen von Jona und dem Fisch eine prophetische Abschattung seines Sterbens und seiner Auferstehung. So wie der Fisch Jona verschlingt, so wird Jesus vom Tod verschlungen. So wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches ist, so ist Jesus 3 Tage und 3 Nächte im Totenreich. Und so wie der Fisch Jona wieder ausspucken muss, so muss der Tod auch Jesus wieder freigeben. Ich finde dieses Bild faszinierend. Also auch hier wieder die Herrlichkeit des Wortes Gottes. Ja, mir braucht niemand mehr beweisen, dass die Bibel Gottes Wort ist. Eine Herrlichkeit zur nächsten. Einfach toll, was sich überall verbirgt. Aber man muss ein bisschen buddeln. Also nur mal so kurz antippen, das reicht nicht. Man muss sich reinbuddeln in Gottes Wort, damit man die Schätze findet. Denn Schätze sind in den seltensten Fällen an der Oberfläche. Immer tiefer drin. Man muss tief rein ins Wort. Als Randbemerkung, der Ausdruck 3 Tage und 3 Nächte meint im Hebräischen nicht unbedingt einen Zeitraum von genau 72 Stunden. Wir im Deutschen, wir hören das immer so. Ich weiß, das geht uns von unserem Sprachempfinden so. 3 Tage und 3 Nächte, 3 mal 12 Stunden Tag, 3 mal 12 Stunden Nacht. Zusammen 3 mal 24, 72. Das ist unsere Denke. Da kommen wir nur schwer raus. Aber wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, dass bei den Juden im Hebräischen, in ihrem Empfinden, in ihrem Sprachgebrauch, jeder angefangene Tag als voller Tag gezählt wird. Und damit muss nur der mittlere dieser 3 Tage genau 24 Stunden betragen. Der erste und der dritte hingegen kann auch nur angebrochen gewesen sein. Bei unserem Herrn dauerten die 3 Tage und die 3 Nächte von Karfreitag 15 Uhr bis Ostersonntag 6 Uhr. Also nicht 72, sondern 39 Stunden. Und bei Jona mag das ähnlich gewesen sein. Ich weiß, dass es Geschwister gibt, denen ganz viel daran liegt, dass das 72 Stunden sind. Und die da viele Begründungen auch bringen. Mich hat bisher noch keine davon überzeugt. Aber darum braucht man nicht streiten. Ich möchte nur den Hinweis geben für euch, dass wenn ihr darüber nachdenkt, 3 Tage, 3 Nächte und Bild auf Jesus, und Jesus ist doch Karfreitag 15 Uhr bis Ostersonntag 6 Uhr, das sind doch nicht 3 Tage und 3 Nächte, das sind doch keine 72 Stunden, dass ihr einfach von daher eine Möglichkeit habt, das zu verstehen. Im Hebräischen zählt jeder angefangene Tag, wird als Ganzer gerechnet. Deshalb also hier die Möglichkeit, unter den 72 Stunden anzukommen, die Randtage brauchen, nur angefangen haben. Wir sind bei dieser Geschichte von Jona und dem Fisch prophetisch, auf der prophetischen Ebene, also mitten im Zentralgeschehen von Tod und Auferstehung. Jonas Flucht führt ihn immer weiter hinab. Wir haben in Kapitel 1 gesagt, hinweg und hinab. Hinweg von Gott und hinab. Das hängt innerlich zusammen. Wer hinwegflieht von Gott, bei dem geht es immer weiter abwärts, hinab. Und hier im Bauch des Fisches ist der tiefste Punkt dieses Hinab erreicht. Tiefer als im Bauch des Fisches, wie er es beschreibt, zu den Gründen der Berge hinab. Tiefer kann ein Mensch nicht mehr sinken. Und vom Tod Jesu lesen wir in Epheser 4, Vers 9, er ist hinabgestiegen in die untersten Örter der Erde. Jesus ist in seinem Sterben hinabgestiegen in die untersten Örter der Erde. Jesus ist also wirklich selbst bis zum tiefsten Punkt des göttlichen Gerichtes hinabgestiegen, bis in die untersten Aufenthaltsräume des Todes, wo noch Menschen und Geister gefangen sind. Ich bin ja Strafrechtler und von daher ist mir Strafvollzug natürlich auch in gewisser Weise nahe. Es gibt in unseren Gefängnissen ganz unterschiedliche Bereiche. Es gibt Bereiche für die kleinen Straftäter, die sind sehr locker in der Regelung. Und es gibt Bereiche für die echt Schwerkriminellen. Und da geht's ganz eng zu. Also in Deutschland immer noch weniger als überall auf der Welt, aber immerhin schärfer als bei den anderen. Das heißt, wir kennen auch im Strafvollzug sozusagen obere Bereiche im Bild gesprochen und ganz tiefe Bereiche. Wir können uns das vielleicht, wenn wir es bildhaft übertragen wollen, mit den verschiedenen Stockwerken eines Gefängnisses vergleichen. Das Gefängnis wird in der biblischen Bildsprache immer wieder für das Totenreich gesehen. Also der Ausdruck Gefängnis ist im biblischen Sprachgebrauch ein Bild für das Totenreich. Und die verschiedenen Aufenthaltsräume der Toten im Todesreich, die entsprechen verschiedenen Abteilungen im Gefängnis, verschiedenen Stockwerken im Gefängnis. Wir lesen zum Beispiel von diesen verschiedenen Aufenthaltsräumen hier des Todes, wo es Bereiche für Menschen und Engel gibt, in Jesaja 24, den Versen 21 bis 22. Und es wird geschehen an jenen Tagen. Gemeint ist der Tag des Gerichtes. Es wird geschehen an jenem Tage, da wird Jahwe heimsuchen, die Heerschar der Höhe in der Höhe, in der Geister- und Engelwelt, abgefallen von Gott abgefallenen Engel, und die Könige der Erde auf der Erde. Und sie werden, sowohl die Heerschar, die von Gott abgefallen ist in der Höhe, als auch die Könige der Erde, die von Gott hier auf Erden abgefallen sind, sie werden in die Grube eingesperrt, wie man Gefangene einsperrt und in den Kerker eingeschlossen. Also ihr seht, das ist die Bildsprache für das Totenreich. Eingesperrt, wie man Gefangene einsperrt und in den Kerker eingeschlossen. Und wir lesen in 2. Petrus 2, Vers 4, Gott hat Engel, welche gesündigt hatten. Ihr wisst ja, in der Engelwelt, die Sünde hat viel früher begonnen als in der Menschenwelt, nämlich mit dem Fall Satans. Die Sünde begann eigentlich im Himmel. So provokant kann man das ausdrücken. Also auch in der Engelwelt gab es Abfall von Gott. Daraus wurde das Heer der Dämonen, die Satan zur Verfügung stehen. Also 2. Petrus 2, Vers 4. Gott hat Engel, welche gesündigt hatten, nicht verschont, sondern sie in den tiefsten Abgrund, den Tartarus, das ist eine ganz spezielle Sicherungseinheit in diesem Totenreich. Er hat sie in den tiefsten Abgrund, den Tartarus, hinabgestürzt und Ketten der Finsternis überliefert, um aufbewahrt zu werden für das Gericht. Also so eine Art Untersuchungshaft, in der sie sich da befinden. Das Gericht kommt noch, aber Haft wird schon als Untersuchungshaft vollstreckt. Darauf bezieht sich auch das Neue Testament in Judas 6. Ich lese das mal, damit ihr seht, das sind alles keine Dinge, die ich mir so ausdenke, sondern das kommt in der Bibel tatsächlich vielfältig so vor. Judas 6, Engel, die ihren ersten Zustand nicht bewahrt haben, den sie hatten als Geistwesen bei Gott, ihren ersten Zustand nicht bewahrt, sondern ihre eigene Behausung verlassen haben, ihre Geistleiblichkeit. Die hat er zum Gericht des großen Tages mit ewigen Ketten unter der Finsternis verwahrt. Ich möchte jetzt nicht erst Mose 6 und die Söhne Gottes, die ausgingen und denen die Menschentöchter gefielen und die sich mit ihnen verbunden haben. Das alles spielt wohl auf das an, wovon hier Judas 6 redet. Judas 6 hat nur ein Kapitel, von daher gibt es ja nur den Vers. Von daher wird hier darauf angespielt, dass es eben auch in der Engelwelt zu diesen Einbrüchen gekommen ist, wo Engel abgefallen sind von Gott, ihre Behausung der Geistleiblichkeit getrennt von den Menschen verlassen haben und in irgendeiner Weise eine andere Leiblichkeit angenommen haben und sich dann mit Frauen der Menschen vereint haben. Die Bibel sagt, da kamen dann auch die Riesen her. Das sind Engel, die hier von Gott in diese Strafe hineingestellt worden sind, mit ewigen Ketten unter der Finsternis verwahrt. Ich habe schon manches Mal gedacht, ob diese ganzen Sagen, zum Beispiel in der griechischen Mythologie, wir sind ja in Kreta, ne? Die griechische Mythologie von all diesen Göttern, die so menschliche Züge tragen, ob das nicht einen ganz tiefen Grund haben könnte, in dem Menschheitsgedächtnis, in der Erinnerung auf diese Zeit hin, von den Engeln, die ihren ersten Zustand nicht bewahrt haben und die die Menschen als Götter wahrgenommen haben. Ich kann es nicht beweisen, ich könnte es mir aber gut vorstellen. Ja, und dann noch zu dem Stichwort Gefängnis als letzte Stelle, 1. Petrus 3, Vers 19. Als Jesus ins Totenreich ging, da sagt Petrus hier, ging Jesus im Geist hin und predigte den Geistern, die im Gefängnis sind. Also hier lernen wir zwei Dinge. Einmal wieder das Bild des Totenreiches, das mit einem Gefängnis gleichgesetzt wird. Das ist wichtig für mich, dass ihr das immer seht, dass das diese Bildsprache ist, Gefängnis, Totenreich. Und dann aber auch die überraschende Feststellung, dass Jesus hinging und den Geistern, die im Gefängnis, im Totenreich sind, gepredigt hat. Im Griechischen steht hier sogar das Wort evangelisiert, euangelizomai, evangelisiert. Das ist eine Aussage, die ist uns sehr fremd geworden in der Christenheit. Dass Jesus im Totenreich evangelisiert. Jona hat diesen Aufenthalt im Bauch des Fisches so empfunden, als sei er bereits im Totenreich, wo er prophetisch ja auch war. Denn Jona sagt, ich schrie aus dem Schoß des Scheol. Und ein Vers vorher lesen wir, ich betete zum Herrn aus dem Bauch des Fisches. Ich schrie aus den Tiefen des Scheols. Der Erderiegel, wieder Riegel, Gefängnis, der Erderiegel waren hinter mir auf ewig. Dazu werden wir noch kommen. Eine Situation für Jona ohne Hoffnung. Ohne jede Hoffnung. Und dann kommt die Wende. Und davon lesen wir in Vers 2. Und Jona betete zum Herrn, seinem Gott, aus dem Bauch des Fisches und sprach, ich rief aus meiner Bedrängnis zum Herrn, Und er antwortete mir, ich schrie aus dem Schoße des Scheols, des Totenreiches, und du hörtest meine Stimme. Die Wende wird also mit den Worten eingeleitet und Jona betete zum Herrn aus dem Bauch des Fisches. Jona fängt wieder an zu beten. Und damit beginnt die Wende. Vielleicht etwas, was wir uns auch immer wieder klar machen sollten. Ich ertappe mich auch selber immer wieder, dass es so Zeiten gibt, wo einfach das Gebet sehr in den Hintergrund gerät. Und wir leben dann so als Getriebene von den äußeren Impulsen fremdbestimmt. Und die Wende beginnt immer wieder mit diesem und Jona betete zu Gott. Dass wir wieder anfangen, im Gebet den Herrn zu suchen und in eine ganz tiefe Gemeinschaft des Gebetes mit ihm einzutreten, um wieder in ihm verwurzelt zu werden, um wieder von ihm bestimmt zu werden und nicht von allem anderen. Also Jona betete zu Gott aus dem Bauch des Fisches, aus dieser völlig miesen Situation. Das ist der Wendepunkt. Damit beginnt die Wende mit dem Gebet. Was Jona hier betet, ist eine bunte Mischung verschiedener Psalmworte. Also wenn ihr dieses ganze Gebet lang geht, dann werdet ihr feststellen, das sind alles Worte, durchweg, die Jona entweder wörtlich oder zumindest sinngemäß aus den Psalmen zitiert. Psalm 18, 31, 42, 50, 62, 69, 120 und 142. Das sind mal ein paar Psalmen, die der Jona hier wörtlich oder sinngemäß in seinem Gebet zitiert. Und da Jona im Bauch des Fisches vermutlich weder eine Bibel noch Licht hatte, vermute ich mal ganz stark, dass Jona die Psalmworte betete, die er auswendig konnte. Die er auswendig konnte. Hier in der Finsternis des Fisches hat Jona von den Bibelworten gelebt, die er auswendig konnte. Wörtlich oder zumindest sinngemäß. Und es gibt eben Situationen, in denen wir keine Bibel haben, wo wir nicht nachlesen können. Und da leben wir nur von den Worten Gottes, die wir auswendig können. Für manchen Christen ist eine schwere Krankheit, eine Depression, eine dunkle Gefängniszelle so zu einem Aufenthalt im Bauch des Fisches geworden. Wo man dann eben nur noch von den Bibelversen und den Liedversen leben konnte, die man auswendig konnte. Von daher immer wieder meine Ermunterung, Bibel, Worte, Lied, Verse auswendig zu lernen. Es kommt auch für uns, auch für die Gemeinde unserer Tage, Zeiten der Einengung und der Verfolgung. Das bahnt sich an. Wir sind ja jetzt schon eine historische und geografische Ausnahmesituation. Und auch die wird enden. Und dann kann jeder von uns darauf angewiesen sein, was er an Wort Gottes in sich trägt und kennt. Darum einfach immer wieder Mut, bestimmte Kernworte des Wortes Gottes auswendig zu lernen. Damit wir eben nicht verstummen, wenn wir im Bauch des Fisches sind. Aber auch in weniger dramatischen Momenten ist es für mich immer wieder eine Erfahrung, dass der Heilige Geist uns ein Wort, das wir auswendig können, mit einmal in Erinnerung ruft, um es in einer bestimmten Situation hineinzusprechen. Also das ist ein großer Segen und ein Schatz, den der Heilige Geist dann immer wieder abrufen kann. Also das Entscheidende im Bauch des Fisches ist, Jona fängt wieder an zu beten und damit wendet sich das Blatt. Jona bezeugt, ich schrie aus dem Schoße des Scheols, und du hörtest meine Stimme. Also auch aus dem Schoße des Scheols, aus dem Totenreich, kann man zu Gott schreien. Und auch vom Schreien aus dem Totenreich heißt es, du hörtest meine Stimme. Keine Tiefe ist so tief, als dass Gott nicht auch die Schreie von dort hören will. Nochmal, wir lesen in Epheser 4, Vers 9, Jesus ist hinabgestiegen in die untersten Örter der Erde, in die letzten Tiefen des Totenreiches. Daraus wird klar, die Aufenthaltsräume des Todes sind keine verbotene Zone für den lebendigen Gott. Manchmal hat man so den Eindruck, als wenn das Totenreich ein Bereich ist, da kann Gott nie rein. Da steht er immer draußen. Das Totenreich ist sozusagen ein Gebiet außerhalb der Herrschaft, aber zumindest außerhalb der Liebe und der Gnade und der Gegenwart Gottes. Die Aufenthaltsräume des Todes sind keine verbotene Zone für den lebendigen Gott. Und der Tod ist keine absolute Grenze der Liebe und der Gnade Gottes. Die Liebe und die Gnade Gottes hört an den ehernen Türen und den eisernen Riegeln des Todes nicht auf. Es gibt keinen Bereich im Universum, wo Gottes Liebe und Gnade außen vor wäre und keinen Zugang hätte. Wir lesen einen ganz, ganz starken Abschnitt im Psalm 107. Der hat eine ganz tiefe prophetische Bedeutung genau auf die Situation. Psalm 107, die Verse 10 bis 16. Die Bewohner der Finsternis und des Todesschattens, gefesselt in Elend und Eisen. Also wieder diese prophetische Bildsprache im Totenreich. Die Bewohner der Finsternis und des Todesschattens, gefesselt in Elend und Eisen, weil sie widerspenstig gewesen waren gegen die Worte Gottes, verachtet haben den Rat des Höchsten. So beugte er ihr Herz durch Mühsal. Sie strauchelten, kein Helfer war da. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Bedrängnis. Und aus ihren Drangsalen errettete er sie. Er führte sie heraus aus der Finsternis und dem Todesschatten und zerriss ihre Fesseln. Mögen sie den Herrn preisen wegen seiner Güte und wegen seiner Wundertaten an den Menschenkindern. Denn er hat zerbrochen die ehernen Türen und die eisernen Riegel zerschlagen. Und diese prophetische Schau, finde ich, ist einfach großartig. Denn sie zeigt, dass die ehernen Türen und die eisernen Riegel des Todes Gott niemals aussperren können. Einmal wird es von jedem Aufenthaltsraum des Todes heißen, denn er hat zerbrochen die ehernen Türen und die eisernen Riegel zerschlagen. Und darum wird die Auferstehung Jesu, wir haben gelesen, der Tod Jesu, er ist hinabgestiegen in die untersten Orte der Erde. Und die Auferstehung Jesu wird jetzt in Epheser 4, Vers 8 mit den Worten beschrieben, hinaufgestiegen in die Höhe hat er die Gefangenschaft gefangen geführt. Hier wird in einigen Übersetzungen übersetzt, hat er Gefangene mit sich geführt. Aber hier steht definitiv im griechischen Grundtext das Wort Gefangenschaft. Also nicht nur einzelne Gefangene, sondern die Gefangenschaft als Zustand hat der Herr in dem siegreichen Moment seiner Auferstehung dem Grunde rechtlich nach mit sich gefangen geführt. Hinaufgestiegen in die Höhe hat er die Gefangenschaft gefangen geführt. Jesus ist hinabgestiegen in die untersten Örter, um quasi von ganz unten alles aufzurollen. Noch ist dies nicht die Wirklichkeit. Aber die Rechtsgrundlage dafür ist ein für allemal gelegt. Und diese seit Ostern gültige Rechtslage wird Jesus im Laufe der Heilsgeschichte über viele Äonen hinweg Schritt für Schritt in Wirklichkeit umsetzen. Ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades, lesen wir in Offenbarung 1, Vers 18. Der Auftrag Jesu vom Vater lautet in Jesaja 61, Vers 1, er, der Vater, hat mich gesandt, Freiheit auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Und dieser Auftrag Jesu behält seine Gültigkeit, bis dieser Auftrag voll erfüllt ist. Jesus macht keine halben Sachen. und erfüllt auch diesen Auftrag vollständig. Und vollständig heißt, bis kein Gefangener mehr da ist, bis kein Kerker mehr verschlossen ist. Der Schlussvers, Vers 11. Und Jahwe befahl dem Fische und er spie Jona ans Land aus. Was ist der Fisch denn nun eigentlich? Ist der Fisch ein Gerichtswerkzeug oder ist der Fisch ein Rettungswerkzeug in der Hand Gottes? Was ist er? Ist der Fisch ein Gerichtswerkzeug oder ein Rettungswerkzeug in der Hand Gottes?
Beides.
Beides. Beides. Dieser Doppelcharakter des Fisches. Auf der einen Seite Gericht. Ja, er muss rein in diesen Fisch. Auf der einen Seite Rettung. Denn hier wird er vom Tode errettet und ans Land wieder ausgespien. Das heißt, er ertrinkt eben nicht, sondern dieser Fisch als Gerichtswerkzeug hat auch die Aufgabe, ihn zu retten und ihn wieder ans Land und in die Gemeinschaft Gottes auszuspucken. Das ist ganz faszinierend, dass dieser Fisch diesen Doppelcharakter trägt. Dass er auf der einen Seite Gerichtswerkzeug in der Hand Gottes ist und auf der anderen Seite Rettungswerkzeug in der Hand Gottes. Er ist beides, beides zugleich. Und dieser Doppelcharakter des Fisches, sowohl Gerichtswerkzeug als auch Rettungswerkzeug, ist typisch, absolut typisch für das Gerichtshandeln Gottes. Gericht und Gnade, Gericht und Rettung gehören bei Gott immer zusammen. Und wir müssen beides zusammenlassen. Wir müssen das Gericht verkündigen und wir müssen klar machen, es gibt ein letztes kommendes Gericht. Und es ist ein hartes Gericht. Und es gibt einen Feuersee, das ist der zweite Tod. Und es ist ein hartes Gericht. Und es wird lange dauern. Das dürfen wir nicht verniedlichen, nicht verschweigen. Aber wir dürfen doch nicht sagen, und mit diesem Gericht ist alles aus, alles zu Ende. Da gibt es nie mehr Heil, Rettung, Perspektive. Da hört alles auf. Weder in die eine Richtung, noch in die andere. Wir dürfen weder den Fisch hochstilisieren zum Rettungswerkzeug Gottes. Oh, ist es toll, im Fisch zu sein, man wird gerettet und ausgespuckt. Das war nicht toll. Das war hart, das war Gericht. Das müssen wir sehen und so deutlich auch sagen. Aber es hört im Bauch des Fisches eben nicht auf. Das ist die gute Botschaft. Der Fisch muss Jona rausgehen. Rausgehen. Und diese Hoffnung, hier prophetisch symbolisch am Fisch dargestellt, die wird im Neuen Testament vielfach bezeugt, jetzt auch in Lehre. Wie der Fisch muss auch der Tod am Ende auf Befehl Gottes alles wieder hinausgeben. Wir lesen in 1. Samuel 2, Vers 6, der Herr tötet, das macht der Herr, und er macht lebendig. Er führt in den Scheol hinab und er führt herauf. Gott tut eben beides. Beides gehört bei Gott zusammen. Aber das alles geschieht nicht auf einmal, sondern in göttlicher Heilsordnung. Wir lesen, und das soll dann das neutestamentliche Wort zum Ausklang sein, 1. Korinther 15, 22 bis 26. Denn gleich wie in dem Adam alle sterben, also werden auch in dem Christus alle lebendig gemacht werden. Wie viele sterben in Adam? Alle. Wie viel werden in Christus lebendig gemacht? Alle. Mathematik, Gleichheitszeichen. Ich begreife immer nicht, dass das so schwer zu verstehen ist. Ja? Die linke Seite und die rechte sind gleich groß. Das ist Evangelium. Gleich wie das Gleichheitszeichen, gleich wie in Adam alle sterben. Also werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Aber ein jeder in seiner eigenen Ordnung. Hier taucht der Begriff im griechischen Abteilung aus dem Militärwesen auf. Ein jeder in seiner eigenen Abteilung, nicht alle auf einmal. Der erst den Christus, so dann die, welche des Christus sind bei seiner Ankunft. Dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt. Wenn er weggetan haben wird, alle Herrschaft und Gewalt und Macht. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Der letzte Feind, der weggetan werden wird, das ist der Tod. Und welcher Tod ist hier gemeint? Der erste biologische, leibliche? Nein, der ist ja schon vorbei, wenn es zum Gericht geht. Denn da werden die Menschen ja auferweckt werden, die einen zum ewigen Leben, die anderen zum Gericht. Der Tod ist eh schon lange überwunden, schon vorm Gericht, denn die mussten auferstehen, um in das Gericht hineinzugehen. Das, worum es hier geht, ist der zweite Tod, der im Feuersee. Denn nur der hat weit, weit über den ersten Tod hinaus Gültigkeit. Das heißt sogar vom ersten Tod, der wird hineingeworfen in den Feuersee, in diesen ersten, den zweiten Tod. Dass das Kleinere von dem anderen hineinkommt. Also, einmal wird der große Fisch des Todes auf Befehl Gottes alles herausgeben, was er gierig verschlungen hat. Aber gibt es da nicht ein Wort in der Bibel, das sagt ewig, ewiges Verderben, ewige Pein, ewiges Gericht? Ist ewig nicht ewig und endlos? Also, die Profis wissen, hier steht im Griechischen äonisch. Das heißt nicht ewig, ewig ist ein Begriff der griechischen Philosophie. Die Bibel denkt in Zeitaltern und Zeitalter haben Anfang und Ende. Und schon der Text hier macht deutlich, dass ewig nicht endlos bedeutet. Denn wir lesen bei Jona, Vers 7a, der Erderiegel waren hinter mir auf ewig. Hier steht dieser Begriff, Olam im Hebräischen, Eon im Griechischen. Die Riegel waren hinter mir auf ewig. Also ewig, endlos, das heißt, aus dem Bauch des Fisches geht es nicht mehr raus. Und dann lesen wir unmittelbar darauf, da führtest du mein Leben aus der Grube herauf, Herr mein Gott. Also die Riegel des Todes waren hinter ihm auf ewig, da führtest du heraus. Versteht ihr? Das heißt eben nicht endlos. Denn wenn es endlos heißen würde, könnte Gott nicht aus einem Zustand herausführen, der mit einem ewigen Riegel verschlossen ist. Also, so handelt Gott eben nicht nur mit Jona. Und wohl dem, der im Bauch des Fisches wieder anfängt, zu Gott zu schreien. Aber besser ist der dran, der schon heute, diesen Herrn vertraut. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod ins Leben hinübergegangen. Wer aber nicht glaubt, bleibt unter dem Zorn Gottes. Und ich möchte, dass wir immer an dieser Stelle ganz, ganz deutlich unterscheiden. Gericht wird nicht deshalb harmlos, weil es nicht endlos ist. Gericht wird nicht deshalb harmlos, weil es einfach immer nur so weitergeht. Die Angeklagten, die vor mir stehen, die wimmern um jeden Monat weniger. Ja? Jeder Monat weniger zählt. Und in die Gerichte, die sich über die Äonen hinan erstrecken, dort sind wir so, naja, wenn es nicht endlos ist, ist es ja harmlos. So ein Schwachsinn. Also Gericht Gottes besteht, ganz eindeutig und klar. Aber wir wissen, bei Gott heißt richten nie hinrichten, sondern immer herrichten. Und darum wird am Ende der Wege einmal der letzte Feind, der Tod, abgetan werden. Und der Fisch muss einmal ausspucken. Das ist die Botschaft der Bibel. Amen.
Ja, ich will noch zum Abschluss beten. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für das, was du uns in deinem Wort immer wieder gibst, auch die neuen Impulse, die neuen Gedanken und dass du uns hineinführst in dein Denken, in deine Pläne, in deine Ziele. Dafür wollen wir dir herzlich danken und ich möchte dir jetzt auch diesen Tag anbefehlen. Schenk du uns allen einfach auch eine gute Zeit heute an diesem Tag. Schenk, dass jeder sich freuen darf und auch das schöne Wetter noch genießen darf und auch die Gemeinschaft. Amen.
Amen.
So, eigentlich hat Frau Paresi